Asis Ains OS Indonesia Secait oder ASEAN UR UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 3325 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Donnerstag, den 4. Oktober 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Unser Indonesien, wunderbares Indonesien, das Programm Unsere Sprache. Und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Pujasuti, Sri Unun und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Präsident, die Bewältigung der Auswirkungen des Erdbebens und Tsunamis läuft gut. Die indonesische Polizei stationiert 2143 Polizisten in Central Sulawesi. Welstoffe für Palu-Bewohner werden hinreichend geliefert. Zwei Flugzeuge Hercules aus Singapur sind in Balikpapan angekommen. Es gibt noch keine ausländischen Todesopfer durch das Erdbeben und den Tsunami in Central Sulawesi. Deutschland lobt die Durchführung des Bali Demokratie Forums in Berlin. Und nun zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat die Hilfe bezüglich der Auswirkungen des Erdbebens und Tsunamis vor allem in Palu, Central Sulawesi, als gut ausgeführt bewertet. Äußerte dies am 3. Oktober dieses Jahres der Presse im Dorf Petobo im kleinen Bezirk Sud Palu Palu, als di dortigen Aufräumarbeiten und Vorkehrungen für die Erdbebenopfer besichtigte. Fort, dass die Opfer in dieser und anderen Gegenden weiter evakuiert wurden. Der Präsident will bei diesem Besuch die Bewältigung der Auswirkungen des Erdbebens, vor allem die Evakuierung, die Elektrizitäts- und Brennstoffversorgung, die Logistik und die Behandlung der Verletzten vor Ort sehen, nachdem die betroffenen Seiten beauftragt hat. Angesichts der Elektrizität erklärte Joko Widodo weiter, dass ein 500-köpfiges Team aus der staatseigenen Elektrizitätsgesellschaft PLN getroffen habe, die Netzmasten und Kabel der Elektrizität ausbauen. Laut Joko Widodo gebe es zu 40% der Elektrizität, obwohl es nicht aus dem Umspannwerk komme, sondern aus Generatoren. Die Lieferung an Öltreibstoff sei wieder normal. Der Präsident Fufot, wenn man die Grundbewältigung beendet habe, werde die Regierung die wirtschaftlichen Punkte auf dem Markt und die Läden wieder aufbauen. 2143 Polizisten aus der Provinz Polisi aus ganz Indonesien werden nach Central Sulawesi stationiert, die Bewältigung der Auswirkungen und des Erdbebens und Tsunamis sowie die Evakuierung der Opfer zu unterstützen. Das sagte der Leiter der Informationsabteilung der indonesischen Polizei Polri, der Polizeigeneralinspekteur, am 2. Oktober dieses Jahres beim Forum im Ministerium für Kommunikation und Informatik in Jakarta. Außerdem fuhr er fort, könnten es 600 Polizisten die Orte des Erdbebens betreten, da es beschränkten Transport gebe. Die Provinzpolizei entsende auch ein Krankenhausschiff, die Opfer zu behandeln, und die Polizeischiffe Abimanyu 7010 und Bisma 8001, aus Meereswasser Trinkwasser herzustellen. Außerdem stationiere die Polizei das Polizeischiff Nakula 7002, die Evakuierung und die Sicherung in Kopfzentren und an Geldautomaten zu unterstützen, erklärte Setiawasito weiter. Der Vorrat an Brennstoffen ist ausreichend, den Bedarf der Bewohner in der vom Erdbeben und Tsunami betroffenen Stadt Palu, Central Sulawesi, zu decken. Da eine Lieferung aus Nord-Kalimantan gekommen sei, sagte die indonesische Ministerin für Staatsbetriebe Rini Sumarno beim Besuch im Hafen Pontoloan in Palu am Montag. Sie sagte dazu weiter, die indonesische Öl- und Gasgesellschaft PT Pertamina habe 4000 Liter Dieselöl aus Tarakan, Nord-Kalimantan, mit Flugzeugen befördert. Pertamina hat auch etwa 8000 Liter Benzin mit niedrigen Oktanzahl und 8000 per Liter Benzin für 3 Tankstellen geliefert. Beim Besuch wurde Rini Sumarno von Direktoren der Pertamina, des Stromerzeugers PLN und der staatlichen Banken begleitet. Der Kommandant des Flughafens Domber in Balikpapan aus Kalimantan, Obes Muhammad Mujib, gab bekannt, dass 2 Flugzeuge vom Typ Hercules C-130 von Singapur im Flughafen Sultan Muhammad Aji Sulaiman in Sepinggan Balikpapan angekommen seien. Diese Flugzeuge wurden Logistikhilfe für die Opfer des Erdbebens und Tsunamis in Central Sulawesi über den Flughafen Mutiara Sis Al Jufri, Palu, Central Sulawesi befördern. Das sagte Muhammad Mujib am 3. Oktober dieses Jahres der Presse in Balikpapan. Laut im Wede Balikpapan, Futur der internationalen Hilfe für das Erdbeben und den Tsunami in Palu, Donggala, Sigi, und Parigi Mutong vorbereitet.
Sudah ada 2 pesawat yang landing di Balikpapan. Semua dukungan.
2 Flugzeuge haben in Balikpapan gelandet. Alle Hilfen vom Ausland werden über die Flugroute gesiedt. Deren Tor ist Balikpapan. Dies ist die Anweisung des Befehlhabers der indonesischen Streitkräfte TNI. Balikpapan ist der Tor für die Verbindung dorthin. Hier werden wir sorgfältig koordinieren, wir arrangieren sorgfältig in Bezug auf Fähigkeit von Palu, dort zu landen. Muhammad Mujib erklärte weiter, 683 Überlebenden des Erdbebens und Tsunamis in Central Sulawesi seien nach Balikpapan mit dem Flugzeug Hercules C-130 der indonesischen Luftwaffe evakuiert worden. Inzwischen sagte der Leiter der Daten- und Informationsabteilung der Nationalbehörde zur Milderung der Katastrophen BNPB Sutopo Purwonugroho am 3. Oktober dieses Jahres in Jakarta. Neben Singapur hätten auch Südkorea ein Flugzeug, Großbritannien ein Flugzeug und Japan 2 Flugzeuge nach Central Sulawesi geschickt. Japan habe auch einen Hubschrauber vom Typ M117 nach Indonesien geschickt. Der Leiter der Daten- und Informationsabteilung der Nasjonalbehörde zur Milderung der Katastrophen BNPB Sutopo Purwonugroho hat gemeldet, dass es bis 13 Uhr des 3. Oktober dieses Jahres durch das Erdbeben und den Tsunami in Palu, Songgala, Sigi, Parigi Motong mindestens 1.407 Todesopfer gefunden worden seien. 519 davon seien identifiziert und im öffentlichen Grab Paboya beerdigt worden. Von dieser Zahl findet man keinen Ausländer. Laut ihm bekommen auch die BNPB die Informationen aus dem Außenministerium, wenn man ausländische Todesopfer findet, soll er sie nicht bald begraben, denn sie wurden von der Botschaft identifiziert werden.
Kita juga mendapat informasi dari Kementerian Luar Negeri, dari Kedutaan meminta kalau ada warga negara asing yang ditemukan dalam kondisi...
Die Botschaft aufordert, wenn man ausländische Todesopfer findet, soll er sie nicht bald begraben, die Botschaft wird identifizieren. Man findet aber bisher noch keinen ausländischen Todesopfer. Sutopo Purwonugroho erklärte weiter, dass es 2549 Schwerverletzten, 113 Vermissten, 152 im Boden begrabene Opfer gebe. Die Flüchtlinge betragen 70.821 Personen, die in 151 Flüchtlingslagern leben. Etwa 65.730 Häuser sind zerstört. Diese Daten werden sich weiter ändern. Es gab 122 Ausländer in Zentral-Sulawesi, als das Erdbeben und der Tsunami Zentral-Sulawesi erschütterten. Sie kommen unter anderem aus Singapur, Frankreich, Spanien, Vietnam, Thailand, Deutschland, der Schweiz, Timor-Leste, Malaysia, Hongkong und Belgien. Indonesien und Deutschland hätten enge Beziehungen, sagte der deutsche benannte Botschafter in Indonesien, Peter Schuf, am Mittwoch, den 3. Oktober dieses Jahres, bei der Gedenkfeier des Tages der Deutschen Einheit in Jakarta. Er fuhr fort, dass Indonesien und Deutschland im Jahre 2012 das strategische Partnerschaftsabkommen unterzeichnet, um die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen wie unter anderem der Sicherheit, der Umwelt, der Energie und der Forschung zu stärken. Laut Schof befestigte der Deutschlandbesuch des indonesischen Präsidenten Joko Widodo 2016 die strategischen Beziehungen. Dieser Besuch sei auch das Momentum zur Stärkung der Zusammenarbeit wie unter anderem in der technischen Fortbildung und Berufsbildung. Der Botschafter meint, dass Indonesien ein wichtiges Land, da Indonesien die viertgrößte Population auf der Welt und einen demokratischen Geist mit der Verpflichtung der Verschiedenheit und Toleranz habe. Deutschland sei darauf stolz, dass Berlin im letzten September beim Bali Democracy Forum gewählt wurde.
We in Germany are very proud that in September of this year, just a couple of weeks ago, Berlin has been the city after Tunis of the second international outreach event of the Bali Democracy Forum.
Wir Deutschland sind im September dieses Jahres darauf stolz, vor einigen Wochen wurde Berlin die zweite Stadt nach Tunis als Gastgeber des internationalen Events des Bali Democracy Forums gewählt. Das diesjährige Bali Democracy Forum hat das Thema Migration. Ich war von der Qualität und Tiefe der Diskussion und der Teilnehmer aus Indonesien wirklich beeindruckt. Ihre frischen, ethnozentrischen Ansichten werden die frischsten Ansichten der internationalen Angelegenheiten. Peter Schuf erklärte weiter, dass Indonesien und Deutschland gleichzeitig als nichtständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates für die Periode 2019 bis 2020 gewählt wurden. Beide Länder hätten das Engagement, den Terrorismus zu bekämpfen, der in letzter Zeit zugenommen hat. im Handelsbereich ist Deutschland eines der Länder mit den größten Investitionen in Indonesien. Durch die indonesisch-deutsche Handelskammer Econit können die deutschen Unternehmen die Zusammenarbeit mit Indonesien stärken, um die Konzepte wie Industrie 4.0 voranzutreiben. Im nächsten November wird Indonesien das Gastgeberland der Asiatisch-Pazifischen Konferenz der deutschen Wirtschaft sein, die in allen 2 Jahren stattfindet. Zu dieser Konferenz wird man Tausenden von Unternehmen in Asien einladen. Liebe Zuhörer des Thema Indonesien, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 17.356 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 15.253,21 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.928 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 90%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Komentar. Die Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Zuhörer, unser Kommentar hat heute zum Thema: Das IWF-Weltbanktreffen sollte die Entwicklung der auf islamischer Lehre basierten Wirtschaft unterstützen. Der Internationale Währungsfonds IWF und die Weltbank werden vom 8. bis 14. Oktober 2018 in Bali ein Treffen durchführen. Das IWF-Weltbanktreffen ist ein wichtiges Momentum für die Entwicklung der Scharia-Wirtschaft in Indonesien. Bei dem Treffen wird man fünf wichtige Fragen erörtern. Eine der Fragen ist die Stärkung der Scharia-Wirtschaft und der Scharia-Finanzen. Viele Länder in der Welt hat das Scharia-Wirtschaftskonzept angewendet. Außerdem hat die globale Scharia-Wirtschaft großes Potenzial. Den Daten des globalen islamischen Index der Firma Thomson Reuters nach wird das Potenzial der globalen Scharia-Wirtschaft bis zum Jahr 2021 mehr als 6 Trillionen US-Dollar erreichen. Diese Summe ist 66,14% gestiegen. Den Daten nach war das Potenzial der globalen Scharia-Wirtschaft im Jahr 2015 nur 3,84 Trillionen US-Dollar. Indonesien hat großes Potenzial, das Zentrum der globalen Scharia-Wirtschaft zu werden, da die Zahl der muslimischen Bevölkerung in Indonesien mehr als 200 Millionen Menschen ist. Die Zahl der muslimischen Bevölkerung in Indonesien erreicht zurzeit 12,7% der gesamten Bevölkerungszahl der Welt. Indonesien kann damit den größten Spieler in der globalen Scharia-Wirtschaft werden. Die Halal-Industrie in Indonesien, die Pharma-Industrie, die Scharia-Kleidungsindustrie, den Halal-Tourismus und die Halal-Finanzen-Institutionen unterstützt auch die Entwicklung der Scharia-Wirtschaft in Indonesien. Der indonesische koordinierende Minister für Wirtschaft, Darmin Nasution, erklärte, dass Indonesien das fünftgrößte Land in der Welt in dem Verbrauch von Halal-Medikamenten und Halal-Kosmetik sei. Jedes Jahr erreichen die Indonesien Halal-Medikamente-Verbrauch 5,7 Milliarden US-Dollar und der indonesische Halal-Kosmetik-Verbrauch 3,7 Milliarden US-Dollar. Inzwischen erreicht der Weltverbrauch an Halal-Kleidung 13,5 Milliarden US-Dollar und der Halal-Tourismus der Welt 9,7 Milliarden US-Dollar. Die Daten zeigen uns, wie groß das Potenzial der Scharia-Wirtschaft ist. Bis jetzt kann die Scharia-Wirtschaft in Indonesien noch nicht maximal sich entwickeln. Der Grund dafür ist, dass man noch keine einheitliche Bewirtschaftung der Scharia-Wirtschaft durchführt. durch bei dem kommenden IWF-Weltbank-Treffen kann man hoffentlich gemeinsame Übereinstimmung hervorbringen, die Entwicklung der Scharia-Wirtschaft in der Welt unterstützt. Soweit Kommentar.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beginnen mit dem 4. Oktober 1957, dem Start der sowjetischen Raketen Sputnik 1. Der erfolgreiche Start von einer großen Startrampe in Baikonur, kasachische SSR, überraschte daher alle Welt. Die Trägerrakete Sputnik des Satelliten war eine Weiterentwicklung militärischer Interkontinentalraketen durch den Konstrukteur Sergei Karoljow. Sputnik 1 war der erste künstliche Erdsatellit. Mit ihm begann am 4. Oktober 1957 das Zeitalter der Raumfahrt. Der Satellit war zwar von der Sowjetunion für den Verlauf des internationalen geophysikalischen Jahres angekündigt worden, doch rechnete die westliche Fachwelt erst Mitte 1958 mit der Fertigstellung der sowjetischen Entwicklungen und wurde durch den Start überrascht. Auch in der westlichen Öffentlichkeit löste der Start Besorgnisse aus. Diese wurden mit dem Begriff Sputnik-Schock benannt. Wir kommen zum 4. Oktober 1999, der Gründung der indonesischen Provinz Nordmolukken. Nordmolukken wurde offiziell am 4. Oktober 1999 durch das Gesetz Nummer 46 der Republik Indonesien von 1999 und das Gesetz Nummer 6 der Republik Indonesien von 2003 gegründet. Bevor es offiziell zu einer Provinz wurde, war Nordmolukken Teile der Molukken-Provinz, nämlich Nordmolukken-Regentschaft und Zentral-Halmahera-Regentschaft. Zu Beginn ihrer Gründung hatte die Provinz Nordmolukken 11 Jahre lang ihre Hauptstadt in Ternate am Fuße des Berges Kamalama, genau bis zum 4. August 2010. Nach 11 Jahren des Übergangs und der Vorbereitung der Infrastruktur wurde die Hauptstadt der Provinz Nordmolukken nach Sofifi City verlegt, die sich auf der größten Insel Halmahera befindet. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 4. Oktober 2000, der Gründung der indonesischen Provinz Banten in Westjava. Banten gehörte vorher zu der Westjava-Provinz. Es wurde aber seit dem 4. Oktober 2000 mit einem Gesetz Nummer 23 von 2000 aus Westjava getrennt. Ihr Verwaltungszentrum befindet sich in der Stadt Serang. Banten ist eine Verbindungsstrecke zwischen Java und Sumatra. Aufgrund ihrer geografischen Lage sind die Banten-Regionen, insbesondere die Stadt Tangerang, die Tangerang-Regentschaft und die Stadt Sutangerang, die Pufferzonen für Jakarta. Die Banten-Provinz hat viele Industrien. Die Provinz Banten verfügt auch über mehrere Seehäfen, die im Hinblick auf die Aufnahme von Überkapazitäten aus Seehafen in Jakarta entwickelt wurden. Das war das Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, die Sendung Unser Indonesien behandelt heute das Thema Das Ökosystem des indonesischen Padang Lamun ist kritisch, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, Padang Lamun nennt sich ein typisches Ökosystem im flachen Meer mit warmem Wasser und Sandboden, welcher von Lamunpflanzen dominiert wird. Die Lamunpflanzen gehören zu der Gruppe der Alismatales-Pflanzen und haben sich dem Salzwasser angepasst. Die indonesische Behörde für Wissenschaft LIPI berichtet, dass der Zustand des Padang Lamun Indonesien ungesund sei, da die Umwelt durch die Dominanz der menschlichen Aktivität oder anthropogene Elemente geschädigt würde. Die Forscherin für Padang Lamun im LIPI Forschungszentrum für Ozeanographie Nurul Dewani Mirah Shafri sagte dies bei der Informationsverbreitung über den Status des Padang Lamun Indonesien 2018 im Forschungszentrum für Ozeanographie LIPI in Nordjakarta am Montag, den 1. Oktober 2018. Sie erklärte, dass der Prozentsatz der Abdichtung durch Padang Lamun in Indonesien im Allgemeinen 42,23% betrage. Nach der Verordnung des Umwelt- und Forstminister Nummer 100 von 2004 stellt diese Zahl ein ungesundes Ökosystem dar. Nurul Dewani Mirah Shafri sagte dazu weiter, der Zustand von Padang Lamun werde als gesund bezeichnet, wenn der Prozentsatz der Abdichtung mehr als 60% betrage. Ungesund sei die Lage, wenn der Prozentsatz sich zwischen 30 bis 59,9% bewege. Die Lage von Padang Lamun wird Amr genannt, wenn der Prozentsatz bei unter 29,9% liege. Sie fuhr fort, dass nach dem Forschungsergebnis der LIPI der Status von Padang Lamun in Indonesien in den letzten 3 Jahren nicht gesund sei und bei 46% im Jahr 2015, 37,68% im Jahr 2016 und 42,23% im Jahr 2017 sei. Nurul Dewayani Mirah Shafri teilte mit, dass einige Gebiete in Indonesien zu dem des Armen Padang Lamun gehören, dazu zählen Batam, Bangka Belitung, Kendari und Lampung. Die Gebiete, die zu den ungesunden gehörten, seien Bintan, Makassar, Biak, North Nias, Selayar, Wakatobi und Buton. Es gibt nur 2 Gebiete, deren Abdichtung mit Padang Lamun noch gesund sei, Maumere in Sika und Halmahera in Ternate. Das LIPI Forschungszentrum für Ozeanographie als Datenzentrum von Lamun hat aufgezeichnet, dass im Jahr 2017 das Lamun in Indonesien etwa 293.000 Hektar Fläche betrage. Im Jahr 2016 betrug die Größe erst 150.000 Hektar. Diese Ziffer zeigt die Erhöhung der Padang Lamun Fläche. Die Erhöhung ist auch damit zu erklären, dass es eine Vermehrung der Daten von Forschungszentrum für Ozeanographie, der Behörde für Geospatialinformation und der Naturerhaltung gibt. Des Weiteren sagte der stellvertretende Leiter für Erdfeld von LIPI, Jainal Arifin, dass Menschenaktivitäten den Schaden von Padang Lamun verursacht haben. Sie umfassen unter anderem den Infrastrukturaufbau ungeachtet des Ökosystems und die Sandgewinnung. Aktivitäten, die einen Beitrag zur Reduzierung der Fläche von Padang Lamun geleistet haben, sind unter anderem die Rückgewinnung von Stränden, Sandgewinnung und Bergarbeiten sowie Umweltverschmutzung. Jainal Arifin sagte dazu weiter, 60% der Umweltverschmutzung im indonesischen Meer stammen vom Festland. Soweit unser Programm, Unser Indonesien.
Thank you.
Leanansi di Vivat, Dekuns, Kultur, Undes Tourismus Indonesians im Program Undebares Indonesian Canon.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal werden wir Ihnen den Wasserfall Ayus vorstellen. Außer auf der Kurswelle 3325 kHz können Sie unsere Sendung auch über Livestream voinews.id/jemen hören. Liebe Zuhörer, Luwu ist einer der kleinen Bezirke und die Hauptstadt des Bezirkes Banggarai in der Provinz Zentral-Sulawesi. Die Stadt liegt 110 Kilometer von der Stadt Palu, der Hauptstadt der Provinz Zentral-Sulawesi, entfernt. Luwu hat viele natürliche Schönheiten, die vom Vogel Kasih Sayang ausgenossen werden können. Es ist der beste Ort, um sie aus der Höhe zu sehen. Luwu hat den Beinamen Kota Berair, Stadt des Wassers, und ist reich an Quellen wie auch an Wasserfällen. Eine dieser Wasserfälle, der von Ihnen besucht werden sollte, wenn Sie nach Luwu reisen, ist der Ayus Wasserfall. Dieser ist immer noch sehr natürlich und erfordert Ausdauer, wenn sie dessen Schönheit genießen möchten. Liebe Zuhörer, der Wasserfall, besser bekannt als Laumarang, ist hinter einem Hügel versteckt. Der Name Laumarang war der Name des Landbesitzers der Gegend in alten Zeiten. Man nennt diesen Wasserfall aber auch Ayus, weil in der Vergangenheit das Gebiet von dem Saluan Loinang Stamm verwundet wurde und der Name des Dorfes Ayus war. Den Ayus Wasserfall erreichen Sie vom Zentrum der Stadt Luwu aus mit dem PKW in etwa 30 Minuten. Sie müssen dann Ihre Reise fortsetzen und am Flussufer entlang ca. 20 Minuten bis zum Wasserfall laufen. Die Strecke, die Sie durchgehen werden, ist wegen der geschlossenen Wasserleitung, die zum Hanga-Hanga Mini-Wasserkraftwerk PLTM führen, schwierig. Sie sollten sich dafür gut vorbereiten. Es ist bequemer, wenn Sie Trekking-Schuhe tragen. Die Straße geht nicht nur bergauf, sondern auch steil abwärts. Halten mit Baumwurzeln und Zweigen ist eine Möglichkeit, damit sie nicht in den Fluss rutschen. Das Geräusch eines Wasserfalls, der in den Fluss wellt, wird auf dem Weg widerhallen. Es begrüßt Sie. Vergessen Sie nicht, eine Mückenschutzlotion mitzubringen oder zu verwenden. Auf dem Weg zum Wasserfall gibt es viele Moskitos. Liebe Zuhörer, wenn Sie am Wasserfall ankommen, werden Sie einen Nebel sehen, der den Wasserfall bedeckt. Aber eigentlich ist es keiner. Es sind nur schwebende Tropfen vom Wasserfall in der Luft. Das klare Wasser ist sehr verlockend, um dort zu spielen oder zu schwimmen. Sobald Sie aus dem Wasser steigen, werden Sie garantiert vor Kälte zittern. Die Quelle des Wasserfalls kommt nicht nur von oben, sondern auch von der Höhle in der unteren Ecke der Klippe. Wenn Sie schwimmen können, müssen Sie vorsichtig sein, weil der Bach unter dem Wasserfall tief und felsig ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Bericht über den Wasserfall Ayus. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesien. Auf Wiederhören.
Indonesian in Jakarta in program mit der Sendung Bahasaku, unsere Sprache als Mittel zur Erhaltung der verschiedenen lokalen Sprachen in Indonesien. Istimewa Indonesian in Jakarta in program meter sendung bahasaku unsere Sprache as mittel zur Erhaltung der verschiedenen lokalen Kulturen in Indonesien. Liebe Zuhörer, wir treffen uns wieder zu unserem Programm Unsere Sprache. Heute werden wir eine der vorhandenen Sprachen in der Provinz Sulawesi, und zwar Moronene, vorstellen. Liebe Zuhörer, Moronene oder Moru Nene ist eine Sprache, die von der Gesellschaft im Bezirk Bombana auf der Insel Kabanea in der Provinz Sulawesi gesprochen wird. Der Volksstamm von Moronene, der zu Proto-Malayan, das heißt zu den alten Malayen, Old Malay, gehört, wohnte schon seit Hunderten von Jahren im Gebiet von Bombana, Sulawesi. Aber im 18. Jahrhundert wurde er vom Tolaki-Volksstamm, der nach Sulawesi kam, vertrieben. Das Wort Moronen stammt aus zwei Wörtern, und zwar Moro und Nene. Das Wort Moro bedeutet Ende und Nene bedeutet Resam Baum. So bedeutet das Wort Moroneni Resam Baumbewohner. Das liegt daran, dass viele dieser Bäume auf der Insel Kabanea, wo der Stamm der Moronene lebte, anzutreffen waren. Liebe Zuhörer, die Moronene-Sprache hat drei Dialekte, nämlich den Wumbu-Bangka-Dialek, den Lora-Dialek und den Rahantari-Dialek. Jeder Moronene-Dialek wird in den Namen tragenden Dörfern gesprochen. Der Wumbu-Bangka-Dialek im Wumbu-Bangka-Dorf, der Lora-Dialek im Lora-Dorf und der Rahantari-Dialek im Rahantari-Dorf. Nach der Dialek Optometrician Study der Behörde für Sprachbildung und Sprachentwicklung im indonesischen Ministerium für Bildung und Kultur beträgt die Unterschiedsrate zwischen den drei Moro-Nene-Dialekten 51-63%. Der Prozentsatz in der Unterschiedlichkeit der Moro-Nene-Sprache mit anderen in der Provinz Sulawesi beträgt 81-90%. Di website Des Weltsprachkatalogs ethnologu.com kategorisiert di Moro Nene Sprache as eine mit bedrohtem Status. Nach verschiedenen Forschungen, die von Akademikern in einigen Universitäten in Indonesien durchgeführt worden sind, ist die Moro Nene Sprache in den nächsten 15 bis 25 Jahren vom Aussterben bedroht. Darüber hinaus ist die mündliche Literatur von Moro Nene, wie zum Beispiel Kada, eine heroische Poesie, Ohoi, Gedichte, Jurgas Begrüßung, Tumburi, O, Märchen und Ka Oliwi, Geschichten der Vorfahren auf vom Aussterben bedroht. Natürlich werden auch die edlen Werte und die Geschichte des Moro Nene Volksstammes, die in der mündlichen Literatur von Moro Nene vorhanden sind, verschwinden. Trotzdem wird die Moro Nene Sprache noch stark in den Dörfern auf der Insel Kabanea gesprochen. Da man sowohl Moro Nene als auch Indonesisch in den Dörfern spricht, ist die Gesellschaft von fast allen Altersgruppen in der Lage, die Moro Nene Sprache aktiv zu verwenden. In den Kirchen auf der Insel Kabanea werden die Gottesdienste in der Moro Nene Sprache geführt. Liebe Zuhörer, hier sind einige Beispielwörter in der Moro Nene Sprache. Meante, auf Deutsch Mittag. Malo, Abend. Mongka, Essen. Mondowu, Trinken. Mebaho, Dusen.
Di STIM Indonesia in Jakarta in program mit der Sendung Bahasaku, unsere Sprache als Mittel zur Erhaltung der verschiedenen lokalen Sprachen in Indonesia.
Liebe Zuhörer, wenn Sie Kritik oder Vorschläge haben, bitte senden Sie diese an unsere E-Mail-Adresse voi@voinews.id oder auf die Seite unserer sozialen Medien wie Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @voiindonesia. Das war das Programm Bahasaku, unsere Sprache als Mittel zur Erhaltung der verschiedenen lokalen Kulturen in Indonesien.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Liebe Zuhörer der STIM Indonesians, herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal möchten wir Ihnen die nostalgische Poplieder präsentieren. Diese Lieder werden von der Musikgruppe Kus Plus gesungen. Am Anfang unseres Programms hören Sie das Lied mit dem Titel Layang-Layang oder auf Deutsch Drachen. Gute Unterhaltung. Liebe Musikfreunde, Kus Plus ist eine Musikgruppe aus Indonesien, die im Jahr 1969 gegründet wurde. Die Gründung dieser Gruppe war eine Fortsetzung der Musikgruppe Kus Plus Bersaudara oder Kus Geschwister. Die Gründung dieser Gruppe war eine Fortsetzung der Musikgruppe Kus Bersaudara oder Kus Geschwister. Diese Musikgruppe, die in den 1970er Jahren bekannt war, war der Pionier von der Pop-, Rock- und Roll-Musik. Die Lieder von der Gruppe Kus Plus werden von vielen indonesischen Musikern wie Krise, Kahitna und Marsanda wieder arrangiert. Hören Sie nun das folgende Lied mit dem Titel Kisah Sedih di Hari Minggu oder Die traurige Geschichte am Sonntag. Viel Spaß beim Zuhören. Masuk lagu Kisah Sedih di Hari Minggu. Liebe Horrorfreunde, das war Kisah Sedih di Hari Minggu. Dieses Lied steht in dem zweiten Album von Kus Plus mit dem Titel Volume 2. Das Album, das im Jahr 1970 veröffentlicht wurde, stand am 21. Platz in der Liste von 150 besten Alben Indonesiens aufgrund der Version der Zeitschrift Rolling Stone Indonesia, die im Dezember 2007 herausgegeben wurde. Das Lied Kisah Sedih di Hari Minggu wurde von Marsanda schon einmal in der neuen Version gesungen, das im Jahr 2004 veröffentlicht wurde. Dieses Versionslied von Marsanda wurde auch vor ihrem Soundtrack-Film mit dem gleichen Titel, Kisah Sedih di Hari Minggu. Dieses Lied erzählt über jemanden, der das gebrochene Herz am Sonntag hat. Da er sehr verletzt ist, erwartet er, dass es nur ein Traum ist. Wegen des schlimmen Herzverletzungsverletz hat, hofft er nur einen Traum. Hören Sie nun ein Lied mit dem Titel Buat Apa Susah oder Warum Mach Es Schwierig. Viel Spaß dabei.
Tak berguna, kau bersedih.
Liebe Zuhörer, das war buat apa susah von Kusplus. Dieses Lied hat die Botschaft, dass wir als Menschen immer Glück haben sollen, sodass wir vor Schwierigkeiten einfach stehen werden. Das war das Programm Musikregenbogen. Zum Schluss unseres Programms hören Sie das Lied mit dem Titel Kolam Susu oder Milchteich. Dieses Lied beschreibt über die Bewunderung von der Gruppe Kusplus für das Heimatland, das sehr reich an Bodensätze ist. Hier ist das Lied Kolam Susu für Sie. Auf Wiederhören.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, ist eine internationale Sendung von RRI.
Wir haben jeden Tag eine Sendung auf der Kurzwelle 3325 kHz. Über Livestream in www.boynews.id/German, auch über Anwendung in RRI Play.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Aku tahu manis senyummu, aku tahu tajam lirikmu, ku tak takut isi hatimu. Apa itu? Ku tak tahu.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle
3325 kHz hören.
Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 44, Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @voindonesia sowie Instagram voice_of_indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.